Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Sophie Mahakam-Angavi und wir haben uns im April beim Literaturhaus Bremen das Thema Stadt vorgenommen. Und da waren wir uns ziemlich schnell einig, Stadt ohne Olga Bach und irgendwie auch ohne Berlin, das geht eigentlich gar nicht. Und die beiden gehören eben zusammen, unter anderem, weil Olga 1990 in Berlin geboren wurde, mitten hinein in die Wende, hinein in auch so ein Zeitstrom, der enorme Veränderungen mit sich gebracht hat und das Leben vieler Menschen ja verändert hat. Also erstmal herzlich willkommen, Olga.
Dankeschön.
Sag mal, Olga, du hast dich ja bereits ziemlich früh neben deinem Jurastudium mit dem Schreiben befasst. Zuerst waren das Theaterstücke. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte schon vor dem Jurastudium, also eigentlich schon als Jugendliche, so Jugendtheater gemacht und dort auch meinen guten Freund Ersan Montag kennengelernt, der dann unsere gemeinsamen Theatertätigkeiten professionalisiert hat, indem er dann Regie studiert hat. Und er hat mich dann, als ich so Mitte 20 war und Jura studiert habe, gefragt, ob ich nicht mal für ihn ein Theaterstück schreiben möchte. Also er hat irgendwie so meine schriftstellerischen Fähigkeiten vertraut. Und dann haben wir das ausprobiert und wir haben dann für das Stadttheater Bern eine Stückentwicklung gemacht. Also so zusammen eigentlich den Text auch mit den Schauspielerinnen entwickelt. Und so hat es so seinen Lauf genommen. Also genau, das war dann beim Theatertreffen und genau, das hat so die Runde gemacht und dann ging es so weiter neben dem Studium. Und dann nach meinem ersten Staatsexamen habe ich dann eben diese neue Form gewagt, Roman. Genau, das mein Romandebüt geschrieben.
Und wie war das damals, als du so begonnen hast zu schreiben? Welche Themen waren dir da besonders wichtig oder welche Beobachtungen hast du dann da einfließen lassen in deine Arbeit, in dein Schreiben?
Also ich würde sagen, dass so politisch ambitionierte Stoffe, dass sich das so durch meine Arbeit zieht. Also es geht viel, also wir haben ein Stück über Rechtsradikalismus und Rassismus gemacht, über Terrorismus, also das, was ich gerade erwähnt habe, das ging, das war so in der Phase 2015, 2016, 2017 war ja in Europa heimgesucht von vielen so terroristischen Attentaten und das haben wir so sehr stark bearbeitet in unserer Arbeit, aber auch Untergangsfantasien der jungen Leute zu dieser Zeit. Dann genau, das würde ich sagen, ist so ein Markenzeichen vielleicht von mir, dass ich das oft auch ins Groteske überziehe und meine Herangehensweise ist dann oft auch jetzt nicht dokumentarisch, aber ich arbeite viel mit realen Vorbildern, Originalzitaten, genau.
Du hast ja gerade gesagt, dass deine Stoffe auch sehr politisch waren, die Themen. War die Szene, in der du dich bewegt hast, auch politisiert oder mit was für Menschen hast du dich umgeben in der Zeit?
Also wir waren jetzt nicht irgendwie mit so Aktivistinnen oder politischen Bewegungen verlinkt, wenn du das meinst. Also wir haben Kunst halt wirklich als politisches Vehikel auch verstanden. Also wenn ich jetzt auch so zurückschaue, denke ich manchmal, das ist nicht unbedingt wie ich jetzt heute, also jetzt, ich mache jetzt zum Beispiel gerade ein Stück für Stuttgart und da dachte ich, dass es mir wichtig ist, auch vielleicht eine größere Ambivalenz in die Charaktere zu bringen, weil ich merke so in der Rückschau bei manchen Arbeiten, dass so die politische Position manchmal vielleicht auch so eben der literarischen Ambivalenz so ein bisschen geschadet hat, ist jetzt vielleicht zu weit gegriffen, aber ich versuche gerade was anderes aus. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig und richtig, dass Kunst politisch ist und ich finde es auch immer so, das hat auch sowas herablassen, dass ich höre das häufiger, wenn man politisch motivierte Kunst macht, dass dann Kritikerinnen sagen, das sei banal oder moralisch und das finde ich überhaupt nicht, aber ich finde, dass man, wenn man eine politische Position bezieht, trotzdem eben vor allem solche Dinge wie gesagt, so Ambivalenz trotzdem einhält, um einfach auch die Deutung nicht zu einfach zu machen oder zu zeigen, dass man die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen hat, manchmal so.
Ja, Also du hast ja auch viele, du hast es gerade eben erwähnt, viele Stücke mit Ersan Montag geschrieben. Ihr seid so ein bisschen auch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zusammen in diese Szene auch reingerutscht und habt zusammen diesen Aufstieg gemacht. Und die Produktionen waren ja auch an vielen renommierten Theatern zu sehen. Ihr habt auch Preise bekommen, ihr hattet richtig Erfolg. Wie hast du denn diese Zeit erlebt, also diesen Aufbruch und sich auch, eben mit, was du gerade erwähnt hast, mit politischen Stoffen zu beschäftigen, gerade aus dem Studium raus und dann so direkt so eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe zu übernehmen?
Also ich habe das so, gerade weil ich Ersan schon kannte und wie so sehr auch so mit den Schauspielern im engen Austausch waren, ich habe das immer so als sehr geschützte Räume wahrgenommen. Gar nicht unbedingt durch die Häuser, obwohl ich da sagen würde, zum Beispiel Matthias Lilienthal in den Kammerspielen war so eine Ausnahmeerscheinung. Da war das ganze Theater wie so ein Experiment und sehr politisch auch. Und da haben wir so viel Freiheiten auch bekommen und auch unsere, finde ich, bis heute beste Arbeit gemacht zum NSU. Weil dort auch gleichzeitig ja der Prozess gegen Werte Chat lief. Aber es sind jetzt nicht so die Häuser, klar, die waren so Ermöglichungsorte, aber es waren auch nochmal wir selbst wie so eine Welt, die wir uns so geschaffen haben unter uns. So. Also darin ist Ersan halt auch besonders gut, dass er sich so Vertraute schafft, mit denen er dann über lange Jahre arbeitet. Also nicht nur mit den Ensemblemitgliedern, sondern auch Gäste nimmt und die dann immer mitbringt in seine Produktion. Und ich finde, das hat man, also davon habe ich auch sehr profitieren können. Also ich habe auch so von diesem Konkurrenz, ich glaube, es gibt auch Konkurrenz in der Dramatik unter jungen Schriftstellerinnen. Das habe ich zum Beispiel so wenig mitbekommen müssen. Also ich musste mich nicht für Dinge bewerben und es war halt alles so sehr organisch. Das habe ich jetzt sogar in der Prosawelt nochmal anders wahrgenommen. Das ist einfach so, ja, du da nochmal so mehr auf dich alleine gestellt bist.
Du hast gerade was gesagt über große Häuser, in denen ihr ja auch inszeniert hattet. Ihr hattet ja auch ein gemeinsames Projekt, das leider am Ende nicht so richtig zustande kam. Und das war eine Inszenierung für die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Und das Thema war, wenn ich das richtig verstanden habe, Erinnerungskultur. Also für Menschen auch, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren haben. Und als das Projekt dann zum Stillstand kam, habt ihr beide auch oft von konstanter inhaltlicher Einflussnahme der Stiftung gesprochen. Wie hast du das denn erlebt? Also, weil du ja gerade erzählt hast, man ist dann in diesen großen Häusern. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, also das war eine Form von Einflussnahme, die ich am Theater nicht gekannt habe davor. Wobei man ja auch sagen muss, auch diese Stiftung ist eine öffentliche Institution. Also haben wir das in der Form auch als Zensur gewertet. Also ich will das jetzt nicht so ins Detail ausformulieren, aber es ging darum, also wir sollten zu der Eröffnung dieses Museums für Fluchtvertreibung, Versöhnung in Berlin am Anhalter Bahnhof eine Performance machen. Und so der Stiftungszweck oder Hauptzweck dieses Museums ist quasi die Aufarbeitung der Schicksale der Deutschlandvertriebenen, also dieser 14 Millionen Menschen, die aus den ehemaligen besetzten Gebieten vertrieben wurden. Und wir fanden das interessant als Thema, weil das aus unserer Sicht bis heute so stark von rechts vereinnahmt wurde und aber eigentlich ja richtig ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe halt, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, dass ich viel auch mit Direktzitaten arbeite, Versatzstücke aus dieser Björn-Höcke-Rede zur erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad verwendet. Und damit sind wir dann auf einmal so in großen Konflikt geraten mit der Stiftung, weil die gesagt haben, sie wollen diese Zitate nicht haben und auch andere Stellen, wo es um Kollektivschuld ging und eben wo ich das Thema halt ernst genommen habe, wie ich halt das Thema aufgearbeitet hätte. Und das hat uns halt erschreckt, weil sich damit irgendwie so diese Vorurteile so bestätigt hatten auch. Also diese Stiftung ist von Erika Steinbacher gegründet, also die Gründung ist von ihr angestoßen worden. Und wir hatten auch das Gefühl, dass wir da als Künstler vereinnahmt werden und dass wir da nicht mehr hinterstehen können, wenn es so weit zurechtgestutzt wird, wie das von der Stiftung bezweckt war. Genau, deswegen ist es am Ende so eskaliert. Und ich stehe bis heute dazu, aber es war wahnsinnig aufreibend, zwar mitten in der Corona-Krise, und wir hatten schon etliche Künstlerinnen involviert und hatten aber noch gar keinen richtigen Vertrag mit der Stiftung, und dann ging es darum, werden überhaupt so die Honorare ausgezahlt. Also es war alles sehr dreckig.
Also das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund für deinen ersten Roman. Der ist auch autofiktional angelegt. Der heißt Kinder der Stadt und ist im September 2023 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und auch da geht es um einen Blick auf den Kulturbetrieb und der erschien mir wirklich total interessant. Also dieses Thema der Zurechtstutzung, der Einschränkungen, das ist ja jetzt gerade auch wieder ein hochaktuelles Thema. Ich habe es gerade gesagt, der Roman ist 2023 erschienen und da war das, was jetzt seit Oktober 2023 passiert ist, noch gar nicht absehbar, also seit dem 7. Oktober. Teilweise ja auch diese, ich will es jetzt vorsichtig ausdrücken, diese dirigistischen Tendenzen, diese Interessen und so ein bisschen ja geleiteten Interpretationen von der Aufgabe von Kultur. Inwiefern war denn der Betrieb auch schon vorher anfällig für, ich sag mal, politische Einflussnahme?
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, was du gerade angesprochen hast. Auf jeden Fall interessant. Also wie gesagt, ich habe davor das nicht erlebt, dass mir ein Theater vorgegeben hat, wie ich mich politisch zu positionieren habe oder was auf die Bühne kann und was nicht. Also ich habe schon immer nicht immer gleichermaßen respektvollen Umgang, aber zumindest einen Respekt gegenüber mir als Künstlerin mit der Freiheit zum künstlerischen Ausdruck empfunden. Und das war das erste Mal und ich würde auch sagen, das ist nicht das Anliegen meines Buches gewesen, solche Mechanismen im Kulturbetrieb offenzulegen. Klar, ich beobachte diese Tendenzen jetzt gerade auch und das ist natürlich beunruhigend und ich kriege das auch mit von Künstlerinnen und Kulturschaffenden, dass sie das beunruhigt in ihrem Arbeiten, aber auch fürs Klima an sich in Deutschland. Aber es war auf jeden Fall eher ein Tool für mich, diese Rahmenhandlung mit dem Museum und den Scheitern dieses Projekts meiner Protagonistinnen, eigentlich was anderes zu erzählen, nämlich die Geschichte dieser drei Freundinnen, also zwei Frauen und ein Mann, die um die Wende in Berlin geboren sind und von diesem Museum den Auftrag bekommen, ihre Biografien quasi zu erforschen. Und das scheitert dann eben im Verlauf des Romans. Es geht eigentlich eher darum, diese Geschichten erzählen zu können und einen roten Faden dabei aber zu behalten.
Also geht es dir tatsächlich mehr um die Charaktere?
Ja, auf jeden Fall.
Und was war dir da wichtig abzubilden, also in dieser Geschichte dann? Es ist ja auch eine Geschichte von Freundschaft, ne?
Genau, also es geht um Freundschaft über, sagen wir mal, so Milieugrenzen hinweg. Und das hat für mich auch so was Utopisches, weil es ja schon ein bisschen so diese Tendenz gibt, auch so, dass die Milieus oder auch so bestimmte Bubbles sich immer mehr in sich zurückziehen. Und Berlin ist so der andere große Protagonist in einem Roman, ist dann so ein Ort, der ermöglicht, dass man Grenzen überschreitet und doch zusammenkommt. Und Freundschaft ist da so nochmal anders als Liebe, vor allem in dem Alter, weil sie potenziell länger dauert und man eben Brüche erleidet, aber trotzdem wieder zueinander findet. Und in meinem Roman sind das eben ein Mädchen aus mit DDR-Familien-Hintergrund, ein Junge, die aus der türkischen Gastarbeiter-Community kommt und ein Mädchen mit so einem, sagen wir mal, Akademiker, Bohem, Westberliner Hintergrund. Und ja, so die was sie als Gepäck so mitbringen, aber gar nicht unbedingt reflektieren in dem Alter, in dieser Coming-of-Age-Story, die ich erzähle, aber trotzdem davon so geprägt sind. Und das Theater ist in dieser Konstellation so das Vehikel, also das Tool, mit dem sie sich zu befreien versuchen und was Eigenes schaffen wollen und ja, dabei auch an ihre Grenzen stoßen. Und dabei ist dieses Museumsprojekt, von dem wir gerade gesprochen haben, nur so der Rahmen, zu dem wir immer zurückkommen, um dann wieder zurückzuspringen zu dieser Freundschaftsgeschichte.
Also du hast gerade den Unterschied gesagt zwischen Liebesgeschichte und Freundschaftsgeschichte. Also in Filmen und in Büchern geht es ja sehr, sehr häufig eher um romantische Liebesgeschichten. Was hat dich denn daran gereizt, mehr so eine Freundinnenschaft, so eine Beziehung mit sozialen Konstellationen, die unterschiedlicher teilweise gar nicht sein könnten, innerhalb einer Stadt, die das irgendwie alles vereint, unterzubringen?
Also ich glaube, dass es erstmal literarisch so ein interessantes Verhältnis ist, weil das natürlich auch Liebe da drin ist, aber mit einer größeren vielleicht Distanz und mit einem größeren, also Respekt, weiß ich jetzt nicht, ob es das richtige Wort ist, aber man irgendwie so eine beobachtendere Position einnimmt. Man ist selbst verwickelt durch die Liebe, dadurch ist es nicht kühler Naturalismus, sagen wir mal, aber es ist auch nicht so involviert wie eine romantische Liebe und geht im Zweifel eben auch über eine längere Zeit, sodass du Entwicklungen aus dieser distanzierten Liebesbetrachtung, sagen wir mal, nachvollziehen und beschreiben kannst. Und ich würde auch sagen, dass es so gesellschaftlich auch von Interesse ist, weil es gibt ja immer mehr so dieses, so junge Menschen ziehen von zu Hause weg in andere Städte und dann gibt es so die Chosen Family, das sind so ihre Freunde, wo man dann halt hingeht, wenn es einem schlecht geht und wo man zueinander steht. Also ich glaube auch, Freundschaft ist deswegen vielleicht auch, wird auch immer mehr ein Thema in der Literatur. Also wird auch wichtiger in den Leben der Menschen, moderner Menschen und dadurch auch ein interessantes Thema der Bearbeitung in der Prosa oder auch in anderen Genres.
Hattest du auch das Gefühl, dass du anhand dieser Dreiecksfreundschaft quasi etwas abbilden konntest, was mit einer romantischen Beziehung gar nicht funktioniert hätte?
Ja, also ja, vielleicht schon eben wegen dem, was ich gerade meinte. Man hätte vielleicht nicht mehr zueinander gefunden. Also der Roman ist ja zum Beispiel auch sehr konfliktreich. Also die Beziehung zwischen Irina und Orhan ist auf der Vergangenheitsebene, eskaliert sie völlig. Und zwischen Irina und Maria in der Gegenwartsebene eskaliert sie völlig. Und immer im Zusammenhang mit Arbeit. Und dann finden sie aber trotzdem wieder zueinander. Und ich weiß nicht, ob das bei einer romantischen Liebesbeziehung so einfach wäre. Auch, dass man miteinander arbeitet, das gibt es natürlich auch bei romantischen Beziehungen, aber vielleicht auch eher, ist es dann auch von größeren Abhängigkeiten geprägt oder anfälliger für endgültige Cuts.
Also dieses Zusammenfinden, also Auseinanderbrechen und dann wieder Zusammenfinden, das ist natürlich auch was total Berlinerisches, also ne, jetzt von der Geschichte her einfach auch gedacht. Hätte der Roman in irgendeiner anderen Stadt spielen können oder musste es wirklich Berlin sein, auch für dich?
Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist voll der Berlin-Roman. Also es ging mir auch darum, so wie so eine Art Topografie auch so im Schreiben zu schaffen. Also die sind am Kudamm unterwegs oder die fahren raus nach Friedrichshain oder sind in Kreuzberg oder also das gehört so dazu, vor allem bei der Coming-of-Age Handlungsstrang, dass man so, also nach einer Lesung sind auch mal so zwei junge Mädchen zu mir gekommen und meinten so, ja, sie erkennen sich voll in Irina und Maria. Oder andere haben zu mir gesagt, dass sie sich auch erinnern können, Berlinerinnen, dass sie nur in dem Alter so weite Strecken hinter sich gebracht haben. Also dass man einfach so mal sagt, man ist in Charlottenburg und sagt, okay, lass einfach noch den und den in Baumschulenweg treffen. So, das macht man dann einfach mit Anfang 30 schon nicht mehr. Und ich finde auch dieses Kiezhafte von vielen Menschen, die dann sich nur in Neukölln aufhalten, klar, das ist auch Berlin so, dass man so in diesen Milieus bleibt, auch so geografisch, sagen wir mal, aber das ist für mich nicht der Reiz von Berlin. Für mich ist der Reiz sind einfach diese unterschiedlichen Welten und vor allem, wenn du nach Ost-Berlin gehst. Also ich habe das bis heute noch, dass ich so in Ost-Berlin einfach mich, es liegt auch an der Geschichte meiner Mutter, die aus Ost-Berlin geflohen ist, deswegen ist für mich, also als in den 70ern geflohen ist mit ihren Eltern, für mich ist Ost-Berlin immer noch so beklemmend. Also für mich ist das nicht so geschichtslos und genau, davon handelt der Roman total. Also es ist nicht einfach nur so die Folie, sondern es ist so eben ja auch in die Geschichten dieser drei Protagonisten so eingeschrieben auch, die Geschichte von Berlin und deswegen damit ja unzertrennbar verbunden.
Wofür stehen da die jeweiligen Figuren für dich? Also du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Maria hat so diese ostdeutsche Biografie, Irina so ein bisschen das Bildungsbürgertum und Orhan ja die Einwanderungsbiografie. Was hast du an den Charakteren für dich noch abgehandelt?
ja, also wahrscheinlich ist es irgendwie auch intersektional. Also die männliche Figur ist noch schwul und die Ostdeutsche, also ist jetzt alles natürlich immer so in diesen Labels gesprochen, aber das spielt natürlich irgendwie trotzdem rein. Was bedeutet das so, nicht nur Kind von Einwanderern, sondern dann auch noch schwul zu sein oder bei Maria Kind von armen Eltern zu sein oder Eltern, die so Mental Health Issues haben. Und bei Irina ist es auch Altersarmut der Eltern, Demenz, also es sind so, sagen wir mal so, Kämpfe an verschiedenen Fronten und wie sowas irgendwie, aber ohne, also ich mache das nicht so zu einem großen pathetischen Thema, sondern es fließt so mit, wie so mit so einer größeren, ja, es irgendwie haben alle eben so diese, in Berlin wahrscheinlich auch noch mehr als in anderen Orten Deutschlands, es hat natürlich auch so eine Rauheit und man lebt einfach mit diesen Brüchen und Herausforderungen und macht einfach halt trotzdem weiter und schafft sich irgendwie was trotzdem Hoffnungsvolles in der, sagen wir mal, ja, Roughheit.
Also die Protagonisten oder die ProtagonistInnen in deinem Roman sind ja auch noch jünger, als du es jetzt heute bist. Und ich habe es gerade eben schon erwähnt, beziehungsweise du ja auch, das ist auch so autofiktional natürlich angelegt, auch dieses Durchreisen Berlins, was man eher als junger Mensch macht. Hast du noch in Erinnerung, wie du früher Berlin wahrgenommen hast? Also was, dieses Unfertige, dieses eher Rohere, dieses eher Rauere, als es heute ja ist?
Ja, also es war halt einfach wie so ein riesiger Spielplatz. Also ich hatte das letzte Mal das Gefühl, als ich bin ja gerade im Rechtsreferendariat und habe da so eine Polizeinachtfahrt mitgemacht und es waren halt so zwei sehr junge Kommissarinnen, also ein Junge und eine Frau und ein Mann, so Anfang 20, und wir sind dann so in die Nacht gestartet und das hat mich auf so eine absurde Weise erinnert als an die Zeit, als ich so ja eben 16, 17 war, wenn man so am Freitagabend dann so gedacht hat, so okay, es könnte so alles passieren einfach und man war so auf alles gefasst und hat auch alles mitgemacht so. Andererseits denke ich auch manchmal, es war auch alles schon ganz schön hart, also ich habe jetzt gerade eine Tochter bekommen und denke manchmal so, ich weiß gar nicht, ob ich will, dass meine Tochter in Berlin aufwächst, aber vielleicht bin ich auch einfach jetzt inzwischen zu bürgerlich geworden, ich weiß auch nicht, aber also es hat viel mit Drogen zu tun und ja, vielleicht auch, weiß ich nicht, dass man in so Kontexten von, weiß ich nicht, also so Consent bei sexuellen Handlungen vielleicht oft nicht so eine Rolle spielt oder ja, eben Armut. Also Berlin ist schon auf jeden Fall hart und ist es auch immer noch. Also ich meine, klar, es gibt Gentrifizierung und es wird immer teurer, aber es gibt auch immer noch voll viel Armut. Es gibt voll viele Drogenabhängige, die Obdachlosigkeit steigt. Also es ist schon auch noch der Ort, der damals war, in einer gewissen Hinsicht sogar noch krasser. So die Kontraste werden einfach stärker, was ja auch unangenehm ist.
Ja, also dieser Umgang mit Drogen, es gibt da auf der einen Seite diese Drogenabhängigkeit, die sich ja auch auf öffentlichen Plätzen sehr zeigt, aber dann auch dieser hedonistische Umgang mit Drogen. Ne? Auch das zieht sich ja so ein bisschen durch deine Werke durch, sowohl fürs Theater als auch in diesem Roman. Warum? Also was zeigt sich für dich an diesem Extrem des Fühlens ja auch am Ende?
Ja, also ich würde sagen, einfach weil mein Zugriff ja doch Realismus ist und ich verarbeite, womit ich konfrontiert wurde und ich habe einfach viel mit Drogensucht zu tun gehabt, also persönlich nur für eine gewisse Zeit, aber einfach in meinem näheren und erweiterten Umfeld einfach Psychosen, Leute, die dann ja eben in die Klinik mussten, Leute, die einfach nicht mehr klarkommen, so gebrochene Biografien, es ist einfach prägt die Stadt extrem und es ist einfach so belastend, das immer wieder von Neuem so mitbekommen zu müssen, dass ja, wie stark also vor allem Kokain so die Stadt im Griff hat. Ich weiß nicht, es ist so die Stadt der Singles, es kommen so ganz viele Leute aus Kontexten, wo sie vielleicht auch sie ausbrechen wollten von überall her aus der Welt, weil Berlin auch eine gewisse Freiheit verspricht und dann löst sich das nicht ein. Man wird dann einfach so beim Ausgehen ganz schnell konfrontiert dann mit dem Konsum und es ist auch eine ganz große Normalisierung in dieser vor allem eben Clubszene, die ja Berlin besonders auszeichnet und dann, weiß ich nicht, bringen glaube ich viele dann trotzdem auch so ihre Probleme mit, ne? Also Perspektivlosigkeit oder vielleicht auch nicht mal mehr oder vielleicht sind es auch, ich glaube, es sind so komplizierte, also verschiedene Gründe, weshalb Leute dann in die Sucht gehen. Vielleicht auch, weil sie gerade zu viel arbeiten, das gibt es ja auch. Also ich kann das gar nicht, ich würde einfach sagen, es ist einfach zu viel im Umlauf und ja, es geht dann ganz schnell.
Du hast ja auch gerade eben erwähnt, dass du gerade im REF bist auch. Also du hast das Jurastudium tatsächlich zu Ende gebracht. Also auch erstmal Respekt dafür. Hast du manchmal das Gefühl, dass die Arbeit am REF und dass das Schreiben, egal jetzt ob fürs Theater oder für Romane, dass sich das gegenseitig auf eine Art und Weise auch befruchtet?
Ja, also das REF total, also das Referendariat ist ja quasi in so Stationen aufgebaut und du musst so alle 3 Monate wie so in so neue Rolle schlüpfen, also auch eben so die Staatsanwaltschaft repräsentieren, am Zivilgericht auch Verhandlungen leiten, dann in der Verwaltungsstation war ich beim Bundeswirtschaftsministerium und dann in so einer Top-Anwaltskanzlei und ich würde so gerne das alles verarbeiten, das ist halt nur so das Problem mit den Verschwiegenheitspflichten, denen man sich da unterwirft. Aber sonst wäre das halt alles Stoff mit so direkt aus dem Leben gegriffen.
Also auch autofiktional dann?
Ja, oder ich müsste das dann, wenn ich es verwende, halt so extrem verfremden. Also ich habe aber auch einen Teil davon, also so, ich habe gerade eine Arbeit in Istanbul gemacht, wieder mit Ersan zusammen und das spielt so nicht in einer Anwaltskanzlei, aber ich habe so ein bisschen so diesen Bürosprech übernommen und so auch eine gewisse Form von Abgebrühtheit moralischer, die mich ja ziemlich erschreckt hat, ehrlich gesagt, in dieser Kanzlei übernommen. Und auch so eine ja, Falschheit und Geldgier und also sowas, wovon ich davor gedacht hatte, das ist alles nur so ein kapitalismuskritische Projektion, aber solche Leute gibt es halt wirklich. Also genau, und so, ich hätte auch ohne das Referendariat überhaupt nie wäre ich in Berührung mit dieser Welt gekommen, weil das ja eben, wenn wir gerade über Berlin gesprochen, eigentlich gar nicht so, sowas erwartet man ja eher so in Frankfurt am Main oder so, aber gibt es auf jeden Fall auch in Berlin.
Also hat dir quasi das Referendariat jetzt auch nochmal andere Blickwinkel auf Berlin ermöglicht?
Genau. Ich habe so eben bei dieser polizeilichen Nachtfahrt haben wir dann so eine Leiche in Moabit analysiert oder ich war in Unterbringungssachen in der Psychiatrie, wo wir dann, also die Richterin, die meine Ausbilderin war, musste dann darüber entscheiden, ob bestimmte Maßnahmen rechtmäßig sind. Und dann saßen wir da zusammen oder genau in der Top-Anwaltskanzlei war ich mit bei Gerichtstermin oder also genau, es war einfach alles unfassbar. Ich bin gar nicht hinterhergekommen und eben, das ist auch Berlin.
Ja, das ist auch Berlin, aber es ist ja tatsächlich auch ein anderes Berlin. Also diese wirklich, also eine Leiche sich anzuschauen, das stelle ich mir auch ehrlich gesagt ganz schön krass vor. Das stelle ich mir ganz schön erschütternd vor vielleicht auch. Das ist ja was ganz anderes eigentlich auch als in einem Theater oder in einer Stiftung oder so eine Performance oder ein Theaterstück zu inszenieren. Also ja, wie gehst du damit um? Also mit diesen krassen, mit dieser krassen Kluft zwischen den beiden?
Ja, das sind wirklich wie so zwei verschiedene Existenzen, also ja, voll. Und es war zwischendurch, ist es dann auch, ehrlich gesagt, auch anstrengend, wenn ich das beides mache. Also überschneidet sich dann zeitweise auch. Also ich bin jetzt nach der Elternzeit, also ich habe gerade meine Tochter geboren, bin jetzt zurück ins Referendariat und schreibe ein Theaterstück für Stuttgart. Und jetzt gerade ist es eher nur so, also ich muss das irgendwie langfristig schaffen, das auseinander zu dividieren, weil es auch so sprachlich so sich gegenseitig nicht befruchtet. Also was die Storys angeht, was ich gerade meinte mit diesen ganzen verschiedenen Episoden im Rechtsreferendariat voll, aber nicht sprachlich, weil die Rechtssprache ist ja doch sehr, sehr starr und eigen und du musst sehr viel lernen und es ist eher nicht förderlich für so ein freies, kreatives Schreiben.
Also brauchst du tatsächlich auch für dich persönlich einfach beides, damit du nicht nur dieses starre Schreiben entlang von feststehenden ja, Floskeln hast, sondern auch dieses freiere?
Ja, genau. Also das wäre so eine Idealform, dass ich das irgendwie, also jetzt mache ich das abwechselnd oder wenn es sich überschneidet, ist es, ja, oder doch, ich praktiziere das eigentlich schon und es ist schön, dass ich diese beiden Welten habe. Also ich finde es auch einfach gut, auch als Schriftstellerin nicht nur so im Elfenbeinturm zu sein, sondern auch so Kontakt zur Gesellschaft zu behalten.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort tatsächlich für unser Gespräch miteinander.
Schön.
Vielen lieben Dank dir, Holga.
Ja, danke dir.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.